Samanta chakavale suatraga chanto devata sadhammam munirācha sasunanto sagamokkhadam dhamma savanakalo ayam badanta dhamma savanakalo ayam badanta dhamma savanakalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Ja, der Matthias hat mir gestern Abend noch, bevor dann im Elmar losgezogen ist, noch kurz erklärt, wie man das Aufnahmegerät bedient, also in seiner fürsorglichen und ja, verbundenen Haltung. Also ist auch eine schöne Qualität. Heute Morgen ist bei mir in der Meditation auf einmal ein Begriff aufgetaucht, der vielleicht hilfreich sein kann. Und zwar entspannte Achtsamkeit. Das ist, habe ich so jetzt noch gar nicht so intus gehabt und habe dann gleichzeitig sofort bemerkt, dass das ganz hilfreich sein könnte, weil die Achtsamkeit manchmal ein bisschen angespannt ist. Also da, wo man manchmal so ein bisschen, ja, wie man es so schön sagt, zu ernsthaft praktizieren. Und dann kann so diese ja, Lockerheit, die ja von der Achtsamkeit kommen soll, die Gelassenheit, das Entspannte, das kommt dann manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz. Und darum dieser Begriff entspannte Achtsamkeit, vielleicht hilft es euch was, dass ihr da immer wieder auch euch daran erinnert, an die Entspannung in der Achtsamkeit. Es ist ja so eine Geisteshaltung, und das ist vielleicht schon auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir hatten ja gestern davon gesprochen, jetzt ganz in den gegenwärtigen Moment zu kommen, Vergangenheit und Zukunft loszulassen und ganz in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Und dann ist es aber so, dass der gegenwärtige Moment ja nicht immer nur eitel Sonnenschein ist, sondern da ist ja oft ganz schön viel los und allerhand zu finden. Und grundsätzlich ist ja die Tendenz mit dem, was dann im gegenwärtigen Moment da ist, wenn wir mal im gegenwärtigen Moment ankommen, dann irgendwas unternehmen zu müssen. Allgemein habe ich ja, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen. Angenehme Gefühle möchte ich haben, unangenehme Gefühle möchte ich loshaben. Neutrale Gefühle interessieren mich nicht weiter. Also wo gewisse Tendenzen immer wieder formiert werden. Und bei Achtsamkeit oder entspannter Achtsamkeit geht es jetzt einmal darum, nicht zu bewerten und nicht zu beurteilen vor allem. Und dadurch in eine Haltung zu kommen, die eben nicht dieses Rad des bedingten Entstehens immer wieder neu ankurbelt. Ja. Also durch diese gelassene, könnte man vielleicht auch sagen, gelassene Achtsamkeit, eben etwas zu entschleunigen, mal rauszukommen, auszusteigen aus dem bedingten Entstehungskreislauf, aus dem Hamsterrad, in dem wir uns im Allgemeinen befinden. Ich finde das auch einen ganz schönen Ausdruck, Hamsterrad. Das, glaubt, das hat für jeden Einzelnen hier eine Bedeutung. Manchmal ist es unglaublich schnell, dieses Hamsterrad, und manchmal können wir damit ganz gut zurechtkommen, aber manchmal hat es auch eine Geschwindigkeit, wo wir denken, also viel schneller darf es jetzt nicht mehr werden. Ja. Da kommt gerade so ein Erlebnis hoch, das ich als kleines Kind hatte. Waren wir mit unserem Vater, waren wir im Deutschen Museum in München, das ist ja sehr bekannt, jetzt glaube ich vor kurzer Zeit auch nochmal total umgebaut worden, also wäre bestimmt einmal auch interessant, da mal wieder hinzugehen. Und da waren wir eben unter anderem auch in der Bergwerksabteilung im Deutschen Museum. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt oder ob die jetzt den vielen neuen Errungenschaften weichen musste. Auf alle Fälle war es da so, dass in dieser Bergwerksabteilung auch so ein großes Rad, Schwungrad drin war, wo Menschen teilweise drin gelaufen sind, um gewisse Maschinen oder Dinge oder Wägelchen anzukurbeln. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ja, und ein guter Freund von meinem Vater, mit dem er zusammen Fußball gespielt hat, der war da der Aufpasser, der Wächter von dem ganzen Bereich. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, tatsächlich das auch einmal auszuprobieren, da in dieses Rad reinzugehen, was normalerweise natürlich nicht erlaubt ist. Und dann sind wir da mal in dieses Rad reingegangen. Und es war, soweit ich das in Erinnerung habe, hat es schon ein bisschen was Bedrohliches auch gehabt, so da jetzt drin zu sein und nicht so raus zu können. Ja. Und dann ist man dann, wenn man gelaufen ist, dann ist es richtig in Bewegung gekommen. Und dann, wenn es einmal in Bewegung war und man jetzt gedacht hat, jetzt höre ich auf zu laufen, dann hat das Rad aber nicht aufgehört zu laufen, sondern man ist dann unter Umständen dann hingefallen, weil es ganz einfach weitergelaufen ist. Ja. Und so war, also von der Symbolik her, war es dann eben so, war man gut beraten, eben erst einmal so zu verlangsamen und langsamer und langsamer zu werden, sodass dieses so sehr gut gelagerte Laufrad dann langsam zur Ruhe kommen konnte und man dann wieder unbeschadet raus konnte. Ja, ähnlich ist mit dieser Achtsamkeit. Das bedeutet auch, dass wir da durch Achtsamkeit eben langsam entschleunigen und versuchen, letztendlich dann irgendwann auszusteigen aus diesem bedingten Entstehen. Und da vor allem auch dieses Wort beurteilen. Das ist tatsächlich auch etwas, wo sehr, sehr klar das wiedergibt, was da stattfindet. Da wird geteilt, urteilen. Hier bin ich, da ist das und da muss ich ja eingreifen, das muss ich korrigieren, das muss ich in Ordnung bringen. Also wo immer so dieser Spalt auch entsteht, wo immer die Separierung entsteht, durch dieses Urteilen, wo wir aus sozusagen immer wieder aus der Vollkommenheit, aus der Ganzheit, aus der Vollständigkeit austreten, durch dieses Urteilen. Ja. Und da Achtsamkeit urteilt nicht. Ja, Achtsamkeit nimmt es wahr, was geschieht, ohne jetzt da das Wissen auszupacken und das dann einzusortieren und damit was anfangen zu müssen. Und das ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt da im Hinblick auf die Achtsamkeit und warum Achtsamkeit oder Sati auch so heilsam ist. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum Sati so heilsam ist, dass wir da aus diesem Machen aussteigen, aus diesem ständig eingreifen müssen, aus diesem ständig korrigieren müssen, reagieren müssen, dieses Gieren müssen aussteigen einmal. Und Buddha hat ja gesagt, die Ursache für all unser Leid ist, ja, auf der einen Seite hat er gesagt, die Verblendung, und auf der anderen Seite hat er auch in vielen Lehrreden gesagt, die Ursache für unsere für all unser Leid ist unsere Gier. Und dann könnte man jetzt fragen, ja, was war denn zuerst da? Die Henne oder das Ei, kann man da auch fragen, was war zuerst da? War da zuerst die Verblendung da, diese Ich-Bezogenheit, dieser Persönlichkeitsglaube, oder war zuerst die Gier da? Also das hängt total miteinander zusammen. Das können wir eigentlich nicht wirklich auseinander dividieren. Das ist, bedingt sich gegenseitig. Das ist gegenseitig die Wurzelursache für all unser Leiden. Und da haben wir ein schönes Beispiel, wie die Gier immer wieder auch reinkommt. Das muss jetzt nicht immer die ganz große Gier sein, wo wir irgendwas unbedingt haben wollen oder loshaben wollen, sondern das ist diese ständige, leichte Korrigieren, Reagieren oder auch Agieren. Interessant, dass das im Deutschen diese Worte auch so mit Gier auch so verbunden sind. Also das ist ja auch, man fragt sich oft, wie ist denn diese Sprache eigentlich einmal entstanden? Wie ist das alles zusammengekommen? Was ist da für Bedeutung dahinter? Und dann, wenn man das einmal so untersucht, denkt man, das gibt es doch nicht, dass da genau das drin ist, was der Buddha eigentlich gesagt hat, wie die Zusammenhänge sind, wie wir das anschauen können. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt für Achtsamkeit. Oder anderes Wort, das immer wieder auch verwendet wird, ist Gewahrsein. Für Sati, Gewahrsein. Also das jetzt einmal wahrnehmen oder sich dessen gewahr sein, was eben jetzt ist, ohne da irgendwas damit unternehmen zu müssen. Und dann kommen wir in eine sehr tiefe Art von Achtsamkeit, so eine tiefe Art von Sati, wo Sati dann mehr oder weniger fast übergeht in Vipassana, wo wir ja vielleicht auch durch einen Raum, der hier in dem Moment entsteht oder entstanden ist, wo wir eben nicht reagieren, entsteht ja auch so eine Art Raum des Bewusstseins, Raum der Wahrnehmung, Raum des Gewahrseins, so könnte man das vielleicht bezeichnen, wo wir dann ausgestattet mit diesem Gewahrseinsraum oder Bewusstseinsraum Dinge wahrnehmen können in ihrer Wahrhaftigkeit. Und da hat der Buddha eben die 3 Daseinsmerkmale gegeben, die wir immer wieder anschauen können, immer wieder uns bewusst machen können und eben in so einer Phase, wo wir so tiefer einsteigen können, in ein tiefes Sati einsteigen, immer deutlicher erleben können, dass jeder Augenblick eigentlich von Anicca Dukkha Anatta geprägt ist. Anicca, die Vergänglichkeit, die ständig ja am Wirken ist. Ständig löst sich ja alles auf, dann kommt wieder was Neues, bleibt vielleicht scheinbar einen kurzen Moment, wobei auch dieses bleibt ein Moment ist auch schon wieder nicht ganz richtig. Nichts bleibt ein Moment, alles ist ja in Bewegung, alles ist am Fließen. Das Leben hat nicht diese Momente, wo dann einmal ganz ein kurzer Stillstand da ist. Scheint nur so zu sein. Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, es kommt hoch und verschwindet wieder, kommt hoch und verschwindet wieder. Und in diesem Bewusstseinsraum können wir das natürlich besonders gut wahrnehmen. Kommt hoch und verschwindet wieder, kommt hoch und verschwindet wieder. Und dann können wir vielleicht auch in dem Bewusstseinsraum entdecken oder erkennen, wenn wir da dieser Tendenz nachkommen, dieses Eingreifen, dieses Reagieren oder Festhalten wollen, Gieren, haben wollen, ja, zu meinen, mir und mich machen wollen, wie dann sofort gewisse Spannung oder Turbulenzen reinkommen. Ja. Auch etwas, was verstanden werden kann oder muss in Bezug auf Dukkha, das ist in dem Moment, wo wir versuchen festzuhalten, also der Gier tatsächlich Raum zu geben oder sie zu manifestieren, in dem Moment fließt es nicht mehr und wenn es nicht mehr fließt, ist Spannung da. Es ist was, das Leben fließt und wir haben eine andere Strategie und haben was anders vor und sind mit was anderem beschäftigt als mit Fließen. Und in dem Moment entsteht sofort Spannung. Und das ist auch zu erkennen dann in so einem tiefen Prozess. Das ist etwas, was jetzt in so einem fortgeschrittenen Stadium von einem Retreat gut möglich ist, solche Dinge auch zu erkennen. Und dann natürlich auch Anatta zu erkennen, es gibt keinen Kern, es gibt nichts Festes, es gibt nichts Stabiles, Es gibt diesen Kern, von dem ich glaube, dass er doch irgendwo da ist in mir, von dem ich glaube, dass von dem aus sozusagen so eine Art Schaltzentrale, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken, das macht es vielleicht ein bisschen klarer und deutlicher, dass wir glauben, wir haben in uns eine Art Schaltzentrale, von der aus die Dinge gesteuert werden. Und hier erkennen wir, es ist alles bedingtes Entstehen, es ist alles ständig am Fließen, es ist alles ständig in Bewegung, da ist nirgendwo was Festes, Substanzielles zu finden. Also Vergänglichkeit geht sehr, 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 sehr Hand in Hand mit Anatta auch. Anatta bedeutet, da ist nirgendwo ein Kern da. Und es kann natürlich, wenn es erkannt wird und erlebt wird, kann es total erschütternd sein. Also das kann ja unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen. Oder unsere ganze innerste feste Überzeugung auf den Kopf stellen. Ob es uns bewusst ist oder klar ist, irgendwo glauben wir doch alle, ja, da ist doch irgendwo in mir, ist doch diese Schaltzentrale da. Ich bin doch da und ich habe doch die Sache im Griff und ich kontrolliere doch das alles. Ich mache doch das alles. Ja, irgendwie stimmt es auch. Ich mache das schon alles. Ja, irgendwo. Also es ist eben dieses bedingte Entstehen. Ja, das findet schon statt. Und formiert sich immer wieder neu. Also da kommt auch, wenn wir reagieren, ich habe da ja das auch ausgeführt mit den Sinneskontakten, dann diese Sinneskontakte machen einen Sinneseindruck in unserem Geist. Und dann wird das gefühlsmäßig und wahrnehmungsmäßig wird das verarbeitet. Und dann, und wenn wir dann da festkleben an irgendeinem Etikett oder an einem, und dann fängt es an, eben sich wieder sozusagen schneller zu drehen. Das Rad des Lebens fängt an, Tempo aufzunehmen. Ja, Geistesformationen fangen an zu beschleunigen, zu drehen und irgendwann hat es die Tendenz, sich auch zu manifestieren und manifestiert sich manchmal auch dann tatsächlich in unserem Leben. Ja, da ist das Anhaften in der bedingten Entstehung, das Anhaften, das dann zum Werdeprozess führt, so wird es in der bedingten Entstehung genannt, das dann zum Werdeprozess führt. Und wenn der Werdeprozess dann, wenn sich das schnell genug dreht und das so immer mehr verdichtet sozusagen das Ganze, dann entsteht tatsächlich ein Werdeprozess, wo dann tatsächlich was werden kann. Und dann sagt der Buddha eben, was dann entsteht, was geboren wird, was zur Entstehung kommt, das muss natürlich sich wieder auflösen. Es muss sterben, Tod. Geburt, wo Geburt ist, ist auch Tod. Und das ist Leiden. Das ist der Leidenskreislauf. Und hier mit dieser vertieften Achtsamkeit haben wir tatsächlich die Möglichkeit, aus diesem Leidenskreislauf auszusteigen. Deswegen ist Achtsamkeit so heilsam. Ja. Achtsamkeit fängt natürlich schon an in einer gröberen Art, dass wir natürlich auch versuchen, die Dinge auch mitzubekommen, die wir machen, dass wir mitbekommen, wie wir aufstehen, dass wir mitbekommen, wie wir aus der Halle gehen, dass wir mitbekommen, wie wir die Türklinke runterdrücken, die Tür aufmachen, Tür wieder zumachen oder was auch immer, dann mitbekommen, wie wir die Treppe runtergehen, mitbekommen, wie wir die Schuhe aus- und anziehen. Alles ist natürlich auch Achtsamkeit. Aber hier geht es nochmal ein bisschen tiefer, wo Achtsamkeit, wie gesagt, in Vipassana übergeht, in das tiefe Erkennen übergeht. Ja. Im Allgemeinen wird dieser Bereich, den wir hier erleben, wird als manchmal auch als angrenzende Sammlung auch bezeichnet. Das ist ein Bereich, zu dem wir kommen können, auch wenn wir den Pfad der Ruhemeditation beschreiten. Ja. Auch in der Ruhemeditation, wenn wir mal für längere Zeit auf dem Atem bleiben können, und da möchte ich heute eben auch darauf zu sprechen kommen, wenn wir da mal wirklich dabei bleiben können, dann kann es sein, wenn wir da dabei bleiben können und uns ganz dem Atem, diesem Geschehen hingeben, ja, ganz ins Erleben reinsinken, dann kann es sein, dass auf einmal es anfängt, sich zu entspannen. Habt ihr vielleicht schon erlebt oder immer wieder erlebt. Auf einmal fängt es an, sich zu entspannen und auf einmal kann es auch sein, dass die körperlichen Unannehmlichkeiten, die man vorher noch hatte, dass das auch sich fast wie auflöst. Und da können wir erkennen, wie eben der Geist mit unserem Körper total eng miteinander verbunden ist. Also alles, das ist auch interessant, alles wirkt ja aufeinander ein. Und ja, in dieser Satipatthana-Praxis wird von den vier Bereichen oder Grundlagen der Achtsamkeit gesprochen. Und alle vier Bereiche sind miteinander verbunden und wirken aufeinander ein. Da haben wir einmal den Bereich des Körpers, wo man durch Körperempfindungen wahrgenommen, erlebt wird. Dann haben wir den Bereich der Gefühle, angenehm, neutral oder unangenehm. Im Allgemeinen nur diese drei Arten der Gefühle, also auch einmal total interessant, diese drei Arten der Gefühle in einem Retreat auch einmal kennenzulernen. Also wie gesagt, der Geist ist jetzt schon so klar, dass er diese Dinge auch erkennen kann und dass da erst einmal nicht mehr da ist als diese drei Arten von Gefühlen. Wobei dieses neutrale Gefühl eigentlich fast am schwierigsten zum Erkennen ist, weil es, ja, so, es interessiert eigentlich nicht so. Es ist so neutral, so nichtssagend vielleicht auch. Also angenehm und unangenehm ist leichter zu erkennen. Und versucht vielleicht einmal, erst einmal angenehm, unangenehm und dann vielleicht das noch mehr zu erkennen. Dann die dritte Bereich, die dritte Grundlage der Achtsamkeit ist unser Geist selbst. Der Geisteszustand oder die Stimmung im Geist. Also Geisteszustand ist vielleicht, wenn man mehr vom Mentalen ausgeht, die Stimmung ist, wenn man mehr vielleicht vom Emotionalen ausgeht. Also das kann man dann auch in diesem Raum des Gewahrseins kann man das erkennen, wie der Geist, wie der beschaffen ist. Ist es ein sehr unruhiger Geisteszustand? Ist es ein sehr angespannter Geisteszustand? Ist es sehr anhaftend? Ist es sehr lebendig oder ist eine Müdigkeit auch da? Also so diesen Zustand des Geistes auch einmal kennenzulernen und da eben auch nicht zu bewerten, nicht zu beurteilen, nicht zu kritisieren, sondern einfach wahrnehmen, gewahr sein. Das ist jetzt das, was wahr ist. Auch die Gefühle, das ist das, was im Augenblick wahr ist. Auch die Körperempfindung, das ist das, was im Augenblick wahr ist, was da ist. Und dann die vierte Grundlage der Achtsamkeit sind die Geistesprozesse, das, was an Prozessen im Geist abläuft. Es können Prozesse sein, die immer wieder Verdichtung hervorrufen, ja, wo die Hindernisse, auch ein Bereich, der vielleicht ganz wichtig ist, mal zu erwähnen zumindest, wo die Hindernisse immer wieder vor allem neu formiert werden oder unterstützt werden. Und dann ist es aber auch ein Bereich, wo auch heile Prozesse auch stattfinden, wo auch zum Beispiel der achtfache Pfad zur Entfaltung kommt oder die sieben Erleuchtungsfaktoren zur Entfaltung kommen. Also auch diese Prozesse sind in unserem Geist natürlich auch wahrzunehmen. Wie verschiedene Kräfte oder die fünf spirituellen Fähigkeiten, das war auch eine der Fragen noch, die gestellt wurde, die ich noch nicht beantwortet habe, war die Frage, ob die fünf spirituellen Fähigkeiten, die Balas, ob die ja, mit dem achtfachen Pfad zu vergleichen sind. Ja, man könnte durchaus sagen, die spirituellen Fähigkeiten, das ist wie ein Kondensat, nochmal eine Komprimierung vom achtfachen Pfad. Und das zentrale Element bei den fünf Fähigkeiten, und das ist schon auch wieder ganz interessant, ist die Achtsamkeit wieder. Die Achtsamkeit. Diese fünf spirituellen Fähigkeiten, die dann, wenn sie ausgebildet werden, und in so einem Prozess sind wir gerade, wenn sie ausgebildet werden, wirklich zu Kräften werden können, zu Balas, zu Kräften, Geisteskräften werden können, die uns dabei dann unterstützen, noch tiefer zu kommen. Und die werden manchmal dargestellt mit so einem Pferdegespann, wo die fünf Pferde da sind, und die Achtsamkeit ist das führende Pferd, das vorne weggeht. Ja. Und dann kommen hinter dem führenden Pferd kommen zwei Paare. Das eine Paar ist Energie und Sammlung, Samadhi, Energie, Bemühen, Energie, Willenskraft, Energie und Samadhi, Sammlung. Und das andere Paar ist Vertrauen und Weisheit. Und beides sozusagen muss in Balance sein, beides muss zusammenkommen, beides muss sich gegenseitig ergänzen. Wenn wir nur das eine haben von diesen Paaren, dann werden wir sozusagen nicht das rechte Bemühen schaffen. Dann sind wir nicht stimmig in unserem Bemühen, sondern dann wird's eben, hört es sich nicht mehr richtig an. Wenn zum Beispiel zu viel Energie da ist und die Sammlung nicht da ist, dann entsteht eine Situation von Aufgeregtheit, von Unruhe, wo dann zu viel los ist. Dann müssen wir uns ganz ausdrücklich um die Sammlung kümmern. Ja? Wenn die Sammlung nur da ist und keine Energie da ist, kann es eben auch sein, dass dann die Müdigkeit so zum Vorschein kommt. Dass das dann so, das ohne Sammlung, ohne Energie, das ist natürlich dann auch nicht wirklich was Kraftvolles. Und darum muss das beides auch zusammenkommen. Und wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass vielleicht die Seite, die gerade ein bisschen weniger betont ist, dass wir uns um die kümmern. Und bei Vertrauen und Weisheit ist natürlich das Gleiche, gibt es eben dieses schöne Bild, wo Vertrauen als ein Riese dargestellt wird und Weisheit ist so ein Krüppel, der körperlich nicht viel Kraft hat, aber unglaublich klar und scharf sehen kann. Ja, und dann kommt das Vertrauen zur Weisheit und sagt: Komm auf meine Schultern. Zusammen werden wir sehr weit kommen. Also das ist, finde ich, total schönes und berührendes Bild auch von dem Riesen, der dann sagt: Komm auf meine Schultern. Zusammen werden wir sehr weit kommen. Weil dieser Riese hat unendlich viel Kraft. Ja? Aber er weiß nicht genau, wo er kann im wahrsten Sinn des Wortes Berge versetzen. Ja? Aber er weiß nicht, wo er die hin versetzen soll. Und versetzt die vielleicht sogar die Berge so, dass sie im Weg stehen. Ja? Und dieser scharf sehende Krüppel, ja, oder Krüppel ist vielleicht jetzt auch nicht der richtige Ausdruck, ein kleineres Wesen, unglaublich scharfe Sicht hat. Und der kann halt genau sehen, wohin der Berg zu versetzen ist, wohin die Reise geht. Nochmal ein wichtiges Element, dass wir nicht hier irgendwas machen müssen oder mit blindem Glauben, blindem Vertrauen oder weil es eben jemand so gesagt hat. Also da hat der Buddha ganz, ganz klar dagegen gesprochen. Sondern selber immer wieder untersuchen, selber die Weisheit entfalten und so, dass dann klar ist, wohin die Reise geht. Und anders, denke ich, wir sind alle so aufgeklärte Menschen. Also es war bei mir auch immer das zentrale Element, ich muss wissen, was ich da mache. Ich kann nicht einfach irgendwie nur blindes Vertrauen und dann den Weg gehen. Ich muss wissen, was passiert da. Ja. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, denke ich, für uns aufgeklärte westliche Menschen. Ja. Auch da hat ja auch viel Missbrauch schon stattgefunden und wir sind da auch gut beraten, da diese beiden Kräfte zusammenkommen zu lassen. Ja, auch das sind eben Kräfte, die auch Prozesse sind, wo sich gegenseitig bedingen. Vertrauen bedingt Energie, bedingt Willenskraft, bedingt Einsatzfreude, ist vielleicht ein schönes Wort hier an der Stelle. Dann kommt das in der Mitte zusammen mit der Achtsamkeit Sati. Wo Sati ist, sammelt sich der Geist. Der Geist wird gesammelt und wird dadurch ruhig und klar. Und dieser ruhige und klare Geist sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Weisheit entsteht. Also auch das ist eine Möglichkeit, wie heilsame Prozesse bei den vier Grundlagen der Achtsamkeit auch entstehen können. Auch das sind Inhalte von unseren Achtsamkeitsschulungen. Ja. Ja, vielleicht noch ein Wort zur Achtsamkeit auf den Körper. Das ist eigentlich das Gebiet, wo wir hier in einem Retreat auch am meisten üben können und wo wir vielleicht auch diese kontinuierliche Achtsamkeit, von der ich gestern gesprochen habe, vielleicht am besten aufrechterhalten können. Dass wir mal versuchen, alles, was wir auch körperlich machen, mitzubekommen. Auch mitzubekommen, wenn wir unsere Körperpositionen zum Beispiel mal mitzubekommen, einmal bewusst zu erleben, ich sitze. Das kann einen schon auch in den gegenwärtigen Moment führen und rausführen aus dem bedingten Entstehen. Oder wenn wir gehen, eben in der Gehmeditation, das einmal wirklich zu erleben, das ist ja ein tolles Training. Und dieses Training können wir ja dann auch auf unser restliches Gehen hier auch anwenden. Ja, und es ist auch interessant zu beobachten, wie man in so einem Retreat immer tiefer da reinkommt, wie sich ganz was Neues, neue Qualitäten, neue Fähigkeiten, neue Kräfte, wie die Kraft der Achtsamkeit entfalten. Und dann irgendwann ist es so, man kann dann fast nicht mehr anders, als jeden Schritt irgendwie auch mitzubekommen. Ja. Also ich stehe hier auf und dann bin ich unten auf einmal in der Schlange und weiß jetzt gar nicht, wie ich da runtergekommen bin. Das wird immer weniger, sondern wir kriegen alles viel, viel mehr mit. Auch unsere Körpertätigkeiten beim Essen, dass wir auch mitbekommen, wie wir da mit der Gabel reingehen und dann das, oder mit dem Löffel und dann das zum Mund führen und dann das Essen im Mund, das kriegen wir alles mit. Also versucht da auch nochmal euch vielleicht ein bisschen neu zu motivieren, weil eben dann der nächste Schritt, die rechte Sammlung, aufgebaut ist auf diese kontinuierliche Achtsamkeit, aber da eben auch diese Entspanntheit mit reinbringen. Nicht jetzt so in so einen Leistungsdruck kommen, jetzt muss ich alles mitbekommen. Der hat gesagt, ich muss alles mitbekommen, weil sonst findet die Sammlung nicht statt. Und ich möchte jetzt zur Sammlung kommen. Also da ganz entspannt sein. Ja, bei der Achtsamkeit auf dem Körper ist natürlich die Achtsamkeit auf dem Atem das zentrale Element als Achtsamkeitsschulung. Und das ist ja auch das traditionelle Meditationsobjekt. Ja, ich denke nicht nur in der buddhistischen Tradition, sondern in vielen Traditionen. Es ist ganz einfach so naheliegend. Der Atem ist Leben und der ist immer da und auf den kann ich immer achtsam sein. Also, und dadurch auf dem Atem kann ich mich immer sammeln und in Atem kann ich mich reinfallen lassen und kann im Atem tiefer und tiefer gehen und kann diese, die Atemwelt auch nochmal in einer neuen Form, in einer neuen Tiefe auch erleben. Die Achtsamkeit ist so weit geschult, dass wir für eine längere Zeit auf dem Atem bleiben können. Wobei vielleicht das Wort bleiben können, auf dem Atem bleiben können, weil ob es so günstig ausgedrückt ist, mit dem Atem sein können, den Atem entspannt, bewusst erleben können, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Und wenn man den Atem dann entspannt und bewusst erlebt und da dabei bleibt und es kann tatsächlich hier vorne an den Nasenlöchern so oder an der Nasenspitze auch der Punkt sein, wo wir da das erleben können. Aber manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, so diesen Punkt sogar ein bisschen weiter vorne zu haben. So wie bei Pinocchio, der hat ja auch so eine lange Nase. Und dann sich das vorstellen, so eine Pinocchio-Nase zu haben, dass so dieser Punkt der Achtsamkeit oder das, wo wir das bewusst erleben, ein bisschen weiter vorne ist. Weil hier manchmal die Tendenz da ist, dass man dann vielleicht sogar mit den Augen auf den Punkt uns ausrichten und dann dadurch natürlich auch nochmal zusätzlich verspannt wird. Also ein bisschen weiter vorne das erleben und versuchen dabei zu bleiben. Manche haben auch die Bauchdecke als Objekt der Achtsamkeit, wo man eben ja, eingebettet in diesen Raum der Bewusstheit so verfolgen kann, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt, hebt und wieder senkt. Das ist für manche einfacher, das da zu erleben. Und gleichzeitig ist natürlich hier oben ist die Sammlung natürlich, die Einspitzigkeit, wie es manchmal auch ausgedrückt wird, natürlich noch mehr geschult. Hier ist ganz einfach ein bisschen weiter, ein bisschen ja, breiter und vielleicht ein bisschen leichter, so da entspannt zu bleiben. Und hier ist ein bisschen konzentrierter an der Nasenspitze. Also schaut da für euch, wo es für euch total am besten geeignet ist. Es gibt auch Lehrer, die sagen, ja, erleb da den Atem, wo es für dich am einfachsten ist, wo vielleicht der Geist ganz automatisch hingehen möchte. Also, wie gesagt, klassisch ist eher hier, und so habe ich es auch gelernt in unserer Tradition Ayakema, so hier das zu erleben. Aber dann in der Vipassana-Tradition ist eben Bauchdecke sehr, sehr bekannt in der burmesischen Vipassana-Tradition. Ubakin-Tradition, für wen es interessiert. Und, nicht Ubakin, Mahasisayadaw-Tradition. Ubakin ist ja durch den Körper diese Art von Vipassana. Ja. Und manche Lehrer sagen auch, erlebt da den Atem, wo er für dich am einfachsten zu erleben ist. Und das kann durchaus auch so sein, dass dann der Atem hier so erlebt wird, wie er hier so vom Bauch bis so rauf und runter zum Hals geht. Also, oder manchmal sogar im Herzbereich dann auch erlebt werden kann. Wenn ihr keinen Ort habt, wo es euch richtig hinzieht und wo es ganz einfach für euch ist, dann vielleicht Nasenspitze. Ja. Pinocchio, ein bisschen weiter vorne. Ja. Wir bleiben eine Zeit lang da dabei und auf einmal ja, entsteht, wird manchmal als taucht der ganze Atemkörper auf, also so wird es genannt, Atemkörper, wo es dann auch verschiedene wieder Interpretationen gibt. Was tatsächlich passiert ist, dass zu dieser ausgerichteten ausgerichteten Achtsamkeit noch eine allgemeine Achtsamkeit dazukommt. So wird es in den Kommentaren dann erklärt. Und ich habe da ein Beispiel für mich gefunden, das vielleicht hilfreich sein kann, das einige von euch auch kennen. Das ist wie wenn man in einem Wald ist. Ja. Und dann geht man zu einem Baum hin. Und dann ist man ganz auf diesen Baum ausgerichtet und ganz kriegt den Baum eben mit. Das ganze Achtsamkeit ist auf dem Baum ausgerichtet. Und dann ist man eine Zeit lang bei dem Baum und kriegt den Baum mit und ist ganz mit dem Baum da und erlebt den Baum. Und auf einmal verändert sich das Bewusstsein und wir bekommen mit, neben diesem Baumbewusstsein bekommen wir auf einmal mit, dass wir auch in diesem Naturtempel Wald sind. Also so dieser ganze Wald öffnet sich auf einmal und wir bekommen mit gleichzeitig so mehr so hier ist das, die Achtsamkeit auf dem Atem, die Achtsamkeit auf dem Baum und dann auf einmal ist auf einmal dieser allgemeine Raum da. Ja. Also das Bewusstsein erweitert sich etwas. Und in dem Prozess, wo das so weit wird, findet Entspannung statt. Also es ist, geht mehr oder weniger Hand in Hand. Auf einmal entspannt sich der Geist und wird auch vielleicht durch dieses, ja, durch dieses bisschen Angespannte auf einem Punkt sein, auf einmal entspannt er sich und wir treten in einen Zustand ein, der in, ja, in den Kommentaren als angrenzende Sammlung bezeichnet wird. Das ist nicht ein Begriff, den der Buddha verwendet hat, sondern das ist Kommentar, angrenzende Sammlung. Und das ist jetzt ein Zustand, ein Erlebniszustand, der schon sehr, sehr friedlich ist. Also wenn wir da mal hinkommen, also das ist schon ganz ein anderer Bewusstseinszustand, als wir im Allgemeinen kennen aus unserem Alltag. Und da könnte man auch sagen, da ist vielleicht das erste Mal jetzt dieses vertiefte Sati auch zu erleben, wo eben auch so eine Art Raum entsteht, der Raum des Gewahrseins, der Raum der Bewusstheit, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, je nachdem, wie wir weiter praktizieren wollen. Sowohl, wenn wir Richtung Ruhemeditation ausgerichtet sind, ist die Möglichkeit da, weiterzugehen, als auch wenn wir jetzt Vipassana, reine Vipassana machen, haben wir jetzt hier diesen Raum des Gewahrseins, wo wir eben da weiter trainieren können. Ja. Vipassana, wenn wir trainieren, dann ist es tatsächlich so, wie ich beschrieben habe, dieser Raum des Gewahrseins ist da und wir können die Dinge, die auftauchen und wieder verschwinden können, in ihrer Vergänglichkeit und in ihrer, in ihrem So-Sein wahrnehmen und mit diesem Erkennen beruhigt sich der Geist immer weiter und immer mehr. Ja. Also das ist ein Zustand des Geistes, der bei einer guten Übung schon irgendwann auftauchen sollte. Weil nur hier, wenn der Geist einmal diese Qualität hat, hat er eben auch die Möglichkeit, wirklich auch tiefer Einsichten zu bekommen und er hat jetzt die Möglichkeit, auch tiefer noch den Ruheweg zu gehen. Allgemein ist es so, dass sich die, also aus meiner Erfahrung, aus meinem Erleben, diese Wege oft gegenseitig unterstützen und ergänzen. Je mehr Einsicht da ist, je klarer der Geist ist, je mehr er einsieht, je mehr er die Dinge mitbekommt, desto größer ist die Bereitschaft, diese Dinge noch mehr loszulassen, diesen Griff nach den Dingen noch mehr loszulassen, noch tiefer reinzusinken ins Erleben. Und wenn man dann ins Erleben noch tiefer reinsinkt, dann hat es zur Folge, dass der Geist noch ruhiger und noch klarer wird. Wenn der Geist noch ruhiger und noch klarer wird, hat er natürlich die Fähigkeit, die Dinge noch deutlicher zu sehen, wie sie wirklich sind. Wenn er die Dinge noch deutlicher sieht, wie sie wirklich sind, entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen, noch tiefer zu sinken. Auch im Vipassana-Weg kann man schon auch tiefer reinsinken, aber da ist dieses Element der Beglückung, der Glückseligkeit, wo manchmal eben auch die Meditation oder den Weg so attraktiv macht, auch dann, das ist da nicht so vorhanden. Aber auch das ist natürlich auch ein schöner Zustand, wenn es da in diesem Raum des Gewahrseins ruhiger und ruhiger wird und dadurch auch natürlich auch eine gewisse Beglückung auch stattfindet. Jetzt bei uns, ich würde jetzt gerne noch ein paar Worte zum Samatha-Teil sagen, weil das ja dann auch von der Achtsamkeit vom 7. Pfadglied in das 8. Pfadglied überführt. Samasamadhi, die rechte Sammlung. Und Samadhi, Sammlung ist auch geeigneter als Wort, als Konzentration. Manchmal wird dieser Bereich als rechte Konzentration bezeichnet, aber Konzentration, das kann man schon spüren oder wenn man dieses Wort verwendet, das hat so etwas Hartes. Und Samadhi ist ja alles andere als hart. Samadhi ist ja unglaublich weich, ist ja unglaublich licht und weich und wenn man dieses Wort allein reinsinken lässt, Samadhi, das kann auch hilfreich sein, wenn man dieses Wort reinsinken lässt, dass es einen tatsächlich in diesen Samadhi-Zustand auch führt, in diese Glückseligkeit auch führt. Und darum ist vielleicht dieses Wort Sammlung etwas geeigneter. Ja, wir sind in dieser angrenzenden Sammlung und manchmal wird gesagt, da war jetzt nichts mehr. Interessant, dass da gesagt wird, da war jetzt nichts mehr. Da war schon noch was. Aber weil es für uns vielleicht etwas unbekannt ist, wird da manchmal gesagt, da war nichts mehr. Was da war nichts mehr, eigentlich bedeutet, es waren keine Gedanken mehr da. Und es war eben Stille da. Und Stille oder Ruhe, ja, das ist dann nichts. Aber das ist natürlich auch was. Und zwar was sehr Schönes. Stille und Ruhe ist äußerst angenehm. Aber wir verbinden eben Leben, da ist was und da ist nichts, mit unseren Gedanken. Ja, und wenn keine Gedanken mehr da sind, dann ist sozusagen aus, ist vorbei, ist nichts mehr. Ja. Es ist schon noch was. Also bitte da nicht zu denken, es sind keine Gedanken mehr da. Tauchen vielleicht manchmal noch auf, in dieser Phase tauchen manchmal noch so leicht auf, aber diese Gedanken haben nicht mehr diese bindende Qualität, ja, diese, ich sage jetzt hier ruhiger mal, diese versklavende Qualität. Die haben nicht mehr diese Bindekraft. Wir sind in diesem Zustand, wir sind in diesem Raum und können das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund noch mitbekommen. Da möchte noch mal was kommen. Man erklärt das natürlich nicht so, weil sonst ist man wieder in einem Erklärungsprozess drin und die Gedanken nehmen wieder Kraft auf. Aber man kriegt das noch mit und man muss nicht mehr darauf reagieren. Das zieht vorbei wie so Wolken. Und ja, und dann wird es auch dadurch immer weniger. Und in dem Moment versuchen wir uns natürlich ja, auf das auszurichten, was jenseits der Gedanken ist. Das ist etwas, wo ich davon gesprochen habe. Wir lassen Vergangenheit und Zukunft los und treten in den gegenwärtigen Moment ein. Ja, und dann tauchen wir in den gegenwärtigen Moment ein, versuchen da tiefer und tiefer den gegenwärtigen Moment zu erleben. Und dann findet wieder dieser Prozess statt. Wir lassen los und lassen ein. Wir lassen das Grobe des gegenwärtigen Moments los. Eben unsere Gedanken, unser Machen, unser Korrigieren, Reagieren, Agieren, also der Macher, der Denker. Diese zwei Haupt-Ich-Identifikationen, die lassen wir da los. Und es kommt Stille, Frieden oder ein entzückendes Körpergefühl hoch, Piti. Die erste Vertiefung, die erste Jhana, Piti. Es kann sein, dass wir lassen das eine los und dann kann sozusagen Platz geschaffen werden, weil wir jetzt halt einmal aufgehört haben, so diesen Deckmantel, diese Schicht unserer Gedanken immer wieder über unser Erleben, über unser vertieftes Sein drüber zu legen. Es ist einmal ein Spalt aufgegangen, wir haben die Tür etwas aufgemacht und dadurch kann diese feinstofflichere Welt, die immer da ist, die immer da ist, die in uns, in allen Menschen immer vorhanden ist, kann die mal sozusagen zur Wahrnehmung kommen, zum Vorschein kommen, kann sie sich zeigen. Und hier an der Stelle, ja, sage ich oft, wenn man sich das einmal bewusst macht, mit wie wenig sich die Menschen zufrieden geben, in Anführungszeichen, wie genügsam die Menschen sind mit ihren Sinneserlebnissen und das Sinnesglück, das sie erleben, dann denkt man sich, ja, schade, um so ein wertvolles menschliches Leben, wo so viel mehr möglich wäre. Gell? Und vor lauter Anhaften an dieser Sinneswelt, ja, an unseren Gedanken, an unserem Machen, an den Sinneskontakten, verpasst man das, was auch da ist, aber eben vollkommen zugedeckt ist oder unterdrückt ist oder nicht geübt ist. Ja. Und es ist wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Es ist alles in uns da, alles. Ja. Vom Gröbsten bis zum Allerfeinsten. Vom Höllenbewusstsein als ja, tiefste von diesen 31 Bewusstseinsebenen bis zu den allersubtilsten und beglückendsten himmlischen Zuständen. Und alles können wir in unserem Körpergeist erleben. Wir kennen alle Höllenbewusstsein, Bewusstsein der hungrigen Geister, dieses Gierige, das kennen wir alle. Höllenbewusstsein, wenn man wirklich einmal, wenn so richtig die innere Teufelspuppe, im wahrsten Sinn des Wortes, die Teufelspuppe so richtig das Kommando übernimmt. Es war immer so ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wo ist denn meine Teufelspuppe geblieben?
Im Regal, im Bücherregal.
Bei uns? Ja. Ich habe irgendwie vergessen, ich habe meine Teufelspuppe vergessen. Ja, ich habe ehrlich nicht mehr gewusst, wo die ist. Früher habe ich die Teufelspuppe immer bei den Kursen dabei gehabt. Es war dann auch habe ich von Aya Kema dann auch sozusagen ein bisschen abgeschaut und übernommen. Sie hatte auch eine Teufelspuppe. Ja, das hatte ich ihr mal geschenkt. Also ja, habe ich in New York, wo ich meine Schwester, die damals in England einmal gelebt hat, besucht habe, und dann waren wir in New York. Eher Norden von England, kann ich noch erinnern, und da war in einem Geschäft, habe ich diese Check-in-the-Box bekommen. Und da, wenn man drauf drückt auf Check-in-the-Box, dann springt so eine Puppe raus, so auf einer Feder gelagert, springt die raus. Und das habe ich dann der Aya Kema mitgebracht als Geschenk, und sie war dann total begeistert. Sie hat immer in den Belehrungen von Check in the Box, von der Teufelspuppe schon gesprochen, und dann hat sie das immer dabei gehabt. Und dann hat jedes Mal, wenn sie zu dem Punkt gekommen ist, wo sie das erklärt hat mit der Teufelspuppe, dass eben irgendjemand aufs Knöpfchen drückt, Und wenn die Teufelspuppe eben da ist, dann braucht man nur ganz leicht aufs Knöpfchen kommen und schon springt die raus. Ja. Wenn man ein gewisses Training hat, dann muss man schon richtig draufdrücken auf den Anlasser, und dann kommt die erst raus. Und dann hat sie halt gesagt, und wenn man die Teufelspuppe dann irgendwann einmal so weit praktiziert hat, dass die dann erkannt wird als illusorisch, als nicht vorhanden, und dann sozusagen dadurch, durch die eigene Praxis, dann sozusagen nicht mehr da sein muss oder vergessen wurde im Bücherregal. Das stimmt natürlich nicht. Die ist schon immer wieder noch da. Ja, dann kann jemand kommen und mit dem Hammer auf den Knopf hauen, kommt da nichts mehr raus. Ja, weil ganz einfach so das Training so weit fortgeschritten ist, und dann kommt da nichts mehr raus. Wie bin ich da jetzt hinkommen zur Teufelspuppe?
Höllenbewusstsein.
Genau, danke. Genau, Teufelspuppe, ja. Teufel, ja, den kennen wir. Das ist schon ein guter Begriff für diese Check-in-the-Box-Teufelspuppe. Und bei mir, ich habe dir mal geschenkt bekommen, auch so eine tolle Box, und da ist tatsächlich ein Teufel drin. Teufel, ja. Und dann habe ich den normal immer dabei bei den Kursen, und dann darf der zum entsprechenden Zeitpunkt, darf der dann eben an die Luft, und dann darf der normalerweise den ganzen Rest vom Kurs darf er da eben stehen am Altar. Und so wie mit unseren Dukkha-Projekten, die dann eben am Dukkha-Platz stehen und dann auch mal Wertschätzung und Würdigung bekommen. Ja. Auch eine Teufelspuppe ist nur ein Mensch. Könnte man vielleicht so ausdrücken. Ja, okay. Teufelspuppe, jetzt sind wir in einer Phase von der Meditation, wo die Teufelspuppe vielleicht nicht mehr da ist. Auch ein wichtiger Bestandteil, die Hindernisse. Die Hindernisse sind in dem Augenblick, in dem wir uns jetzt gerade befinden, sind die zumindest zeitweise nicht mehr da. Also es ist weder Hass da, noch Gier da, noch Müdigkeit da, noch Unruhe und Rastlosigkeit da und auch keine Zweifelsucht da. Das sind die fünf Hindernisse. Die sind in dem Augenblick, sind die ganz sozusagen mal zur Ruhe gekommen. Und die, man könnte umgekehrt sagen, die fünf spirituellen Fähigkeiten sind zur Blüte gekommen. Und dadurch ist jetzt ein Geisteszustand da, der tatsächlich diese Fähigkeit hat, tiefer und tiefer zu gehen. Und wo sich dieses innere Tor tatsächlich öffnet und eine neue Welt, eine feinstoffliche Welt sozusagen zeigen kann, zum Vorschein kommen kann, die wir alle kennen. Wir kennen alle Pitti. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo unbekannt ist. Wir kennen alle diese Gänsehautmomente in unserem Leben. Das sind so Anflüge von Pitti, Gänsehaut. Wow, ich habe so etwas Tolles gehört, so eine tolle Musik. Oh, ich war total im Gänsehaut-Feeling drin. Oder wir gehen irgendwo in die Natur und haben so ein schönes Naturerlebnis und auf einmal Gänsehaut pur. Es läuft uns den Rücken runter, Pitti läuft den Rücken runter. Es ist dieses Prickeln, dieses Gefühl. Oder wir haben das Gefühl, jetzt hat irgendwas ganz Schönes ist da. Und wir haben das Gefühl, dass wir anfangen zu schweben oder ganz leicht werden. Alles Pitti. Das ist uns allen nicht unbekannt. Aber wir haben es natürlich jetzt nicht geübt und gelernt, dass wir da auch dabei verweilen. Und ja, wir könnten über einen Sinneskontakt, könnte man schon auch sagen, wir könnten uns da auch trainieren, irgendwas zu verwenden, auch liebende Güte-Meditation zum Beispiel, uns so ein schönes Gefühl auch zu schenken, wo das dann ganz leicht geht, in Pitti auch reinzukommen. Ja. Oder wir haben eben den Atem als Zugang zu Pitti-Sukha. Auch interessanterweise über die Stück für Stück oder über den Metascan kann der Zugang zu Pitti-Sukha gefunden werden. Auch über die liebende Güte-Meditation kann der Zugang zu Pitti-Sukha gefunden werden. Pitti ist die erste Vertiefung, Sukha die zweite. Werde ich morgen ausführlicher darüber sprechen. Bei Stück für Stück oder Metascan ist es so, dass wir versuchen können, tatsächlich einmal unter die Oberfläche zu kommen und unseren inneren Körper, unsere inneren Gemächer, wie es Teresa von Avila, christliche Mystikerin, genannt hat, diese inneren Gemächer mal zur Entfaltung zu bringen, also zugänglich zu machen, spürsam zu werden dafür, sodass, wenn wir das Tor aufmachen, dass das dann tatsächlich auch hochkommen kann. Ja. Auch da wieder Übung. Wir lassen die grobstoffliche Welt los, wir lassen die Sinneswelt los, wir lassen die Gedankenwelt, die Macherwelt, die Kontrollierwelt, die Kümmererwelt, die Planwelt, das lassen wir alles los und öffnen uns für diese innere Welt. Und wenn wir die innere Welt nicht zu sehr verschreckt haben und vielleicht auch dich gibt's nicht oder so eine Haltung haben, sondern eine gewisse Offenheit auch für diese innere Welt haben, kann es sein, dass diese innere Welt dann tatsächlich zur Wahrnehmung kommt, sich anfängt zu zeigen. Manchmal tatsächlich wie so ein scheues Reh, das wir im Wald vielleicht sehen können, und wenn man dann sich bewegt oder irgendwas Ungeschicktes macht, dann ist das Reh dann ganz schnell wieder weg. Und da ist ähnlich mit Pitti Sukha, da jetzt hat nichts Ungeschicktes machen. Also nicht jetzt hat so allein dieser Gedanke, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, jetzt ja nichts falsch machen. Kann schon genügen, um Pitti Sukha wieder zu verscheuchen. Oder jetzt dranbleiben. Jetzt dranbleiben, jetzt wirklich dranbleiben. Ja. Wusch, löst sich sofort wieder auf. Also das ist ein Zustand eben, wo es nicht darum geht, irgendwas zu machen, ja, sondern das, was sozusagen zur Entfaltung kommen möchte, das einzulassen. Loslassen von der groben Welt, einlassen von der feinen Welt. Ja. Einlassen, sich empfänglich machen dafür. Das ist Das Loslassen ist mehr der männliche Teil, der aktive Teil, das Loslassen. Und jetzt kommt der weibliche Teil, der passive Teil, sich empfänglich machen, das Einladen. Ja, es darf jetzt mich vollkommen durchdringen. Es darf in meinem ganzen Körper, darf es zum Vorschein kommen. Es darf mich vollkommen durchtränken, so hat es der Buddha gesagt, durchtränken. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier im Kurs mit dem Kleines vom Seifenpulver. Gell? Es darf mich vollkommen durchtränken, blub, 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 blub. Diese leichte Blubber-Dings darf vollkommen meinen Körper ausfüllen. Ja, das ist Piti und dann in Piti baden. Das ist dann Vertiefung, in Piti baden. Sich das einmal gönnen, das genießen. Ganz, ganz wichtiges Element auf dem spirituellen Weg, genießen zu können. Ja, ist manchmal, gerade in monastischen Kontexten, wird manchmal so praktiziert, dass die Sinneswelt ja, als sehr, sehr begrenzt und ja, schal und übel wahrgenommen wird. Also die wird oft richtig schlecht gemacht. Und der Grund dafür ist, wenn man es nur stark genug schlecht macht, dann wird die Gefahr des Anhaftens nicht mehr da sein. Also, dass man an dieser Welt nicht mehr anhaftet. Und jetzt will man, also aus diesem Geisteszustand, das ist alles furchtbar, die ganze Sinneswelt, will man dann in eine Haltung reinkommen, wo es in der Meditation darum geht, genießen zu können. Also das ist schwierig, dann aus der Haltung dann in die Haltung zu kommen. Drum würde ich sagen, die Sinneswelt schon auch genießen, ja, ohne vielleicht dieser Tendenz des Anhaftens oder immer wieder haben wollens zu sehr nachzugeben. Ja. Aber durchaus mal so ein Essen, wie wir es jetzt gleich wieder erleben werden, mal genießen und ganz dabei sein, ist auch ein sehr intensives Erleben, auch Achtsamkeit und Genießen und vielleicht auch eine gute Vorbereitung für eine vertiefte Meditation. Ja. Morgen geht es weiter mit den Vertiefungen. Wir können das nochmal ganz paar Momente nachwirken lassen.